auf dem Weg zu den Weltcuprennen in Kranjska-Gora legen wir einen Zwischenstopp ein im wunderbaren Restaurant Wachthaus, mitten im Skigebiet von Andermatt. Grüß euch miteinander. Ja, investiert Swiss-Ski zu viel Geld in die mässig erfolgreichen Frauen? Das ist eine der Fragen, die wir heute diskutieren. Und das mache ich mit dem Abfahrts-Olympiasieger von 1972, Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard.
Grüß dich miteinander.
Danke, dass du uns da die Terrasse hast aufgemacht.
Die ist schon länger offen, ja.
Tatsächlich?
Ja, die ist schon morgen früh schon offen.
Wie lange bist du eigentlich zuständig für das Wachthaus? Wann bist du zu den Wirten übergegangen?
Ja, also in dem, dass ich mit etwas zu habe mit dem Wachthaus, heisst es noch lange nicht, dass ich ein Wirt bin. Ich wäre, glaube ich, kein guter Wirt. Es gäbe nur ein Menü, das wäre Risotto. Das ist das Einzige, was ich machen kann.
Ach, gern?
Ja, nein, oder? Es ist auch auf unserer Liste ist ganz wichtig gestanden, dass es der beste Risotto muss geben und die beste Rösti. Das probieren wir. Mhm. Klingt uns nicht immer, aber ab und zu schon, ja.
Also der Risotto nach deinem Rezept, oder? Genau. Wie muss ich das verstehen?
Genau.
Gut. Du bist ja ein bisschen traurig, habe ich gehört, oder? Und zwar nicht aufgrund der Ereignisse im Ski Alpin, sondern die italienische Biathlon-Königin Doro Wirer ihren Rücktritt erklärt hat.
Ja gut, nein, traurig ist jetzt, nein, das ist nicht richtig
ausgedrückt. Also Mari hat mir gesagt, deine Frau, oder?
Ist wahr, okay,
sie ist nicht mehr gleich seit dem Rücktritt von der Doro Wirer.
Es ist kein Geheimnis, dass ich glaube, ich verpasse sehr wahrscheinlich kein Biathlon-Rennen. Ist hochattraktiv. Ja, selbstverständlich. Hat's auch attraktive Frauen. Aber das ist nicht der einzige oder der Hauptgrund, warum ich Biathlon schaue. Der Hauptgrund, warum ich Biathlon schaue, ist, weil die wirklich verstanden haben, ihren Sport auf ein Level aufzupushen, indem, dass sie, Disziplinen, verschiedene Formate eingeführt haben, wo halt einfach am Zuschauer behagen, wo der Zuschauer versteht, wo spannend bleiben. Auch ich kann nicht verstehen, warum man mit einem Fehlschuss gerade auf einmal eine ganze Minute aufpumpen kommt. Aber es funktioniert eben gleich und es geht am Schluss immer wieder auf.
Du hast mir vor etwa 4-5 Jahren mal bei einem Kaffee gesagt, «Look, Biathlon ist heute telegener als Ski Alpin.» Bleibst du mit dieser Aussage?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn ich sage Telegener, dann meine ich das Format. Der Biathlon-Verband hat es fähig, ist fähig gewesen, zu überlegen, was müssen wir machen, dass die Leute das erstens verstehen und dass die Leute am Fernsehen hocken bleiben und dass halt die Entscheidung immer erst gegen den Schluss fallen tut und so weiter und so fort. Das ist nicht gelungen. Ich wollte mit dem nicht sagen, dass unsere Abfahrten, unsere Slalom, unsere Riesenslaloms nicht telegen sind. Das stimmt nicht.
Sie sind einfach in den meisten Fällen zu früh entschieden.
Zu früh entschieden. Das Format sind nicht auf das ausgerichtet, dass man etwas Gutes am Fernsehzuschauer oder am Zuschauer vor Ort servieren. Man hat es immer wieder gebraucht, probiert. Man hat probiert, die Top 30 in der Weltrangliste als Startliste nehmen und umgekehrt. Und da sind Eberharter, Küsch und Co. im Nummer 30 gekommen. Da hat man gewusst, hey, da ist einer nach dem anderen ist besser als der, der vorher gegangen ist. Und da kommt ein Beste nach der anderen und dann hat das funktioniert. Übrigens, muss man halt gleich auch sagen, im Slalom und im Riesenslalom funktioniert es sensationell, ja, mit dem Format.
Weil es bis zum letzten Fahrer spannend ist, weil am zweiten Lauf der beste gefahren hat, als letztes
kommt. Ja, weil Top-Athleten in diesen zwei Disziplinen die Opfer bringen und eigentlich mit der schlechtesten Startnummer fahren im zweiten Lauf, wenn sie führen nach dem ersten. Das, mit dem meine ich das Format und da ist Biathlon natürlich Weltmeister.
Ein weiteres Plädoyer von Bernhard Russi für die Sprintabfahrt, aber über das haben wir ja in dem, also für die Sprintabfahrt in zwei Läufen.
Das wäre dann ganz genau etwas.
Haben wir ja auch schon mal diskutiert in dem Winter.
Einfach, man muss noch etwas sagen. Ja. Die Formate sind ja nicht eingeführt worden und man ist alle gefragt, was meinst du dazu? Mhm. Man ist nicht alle Top-Athleten von der Welt fragen, hast du das gern oder hast du das nicht gern? Sondern man hat Fernsehanstalten, die Fernsehrechte kaufen, die hat man gefragt, wie soll es sein? Selbstverständlich ist der Sport ein ganz wichtiger Bestandteil. Der muss natürlich schon bleiben und das ist das Wichtigste von allem. Aber man hat gewusst, wenn man die und die Formate einführt, haben wir automatisch so und so viele Millionen mehr Zuschauer.
Also da willst du damit
kommt
sagen,
auch wieder am Athlet zu
gut. Chefredakteur Sport, SRF und ORF sollten die Regeln im Skialpin kreieren.
Nein, nicht unbedingt. Aber unter Umständen mitdiskutieren, ja.
Gut. Nach deiner Liebeserklärung fürs Biathlon reden wir jetzt über Alpin. Fokussieren wir uns jetzt drauf. Frauen, wo uns die Corinne Sutter in Soldeo in Andorra wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Ich mag mich erinnern, du hast ja noch zu Weihnachten hast du gesagt, die Corinne Sutter wird Olympiasiegerin werden in der Abfahrt in Cortina. Jetzt sind wir 2 Wochen zu spät, oder? Also
das ist der einzige Grund.
Zwei Wochen bist du daneben gelaufen. Was ist der einzige Grund?
Ja, dass sie die Olympischen Spiele zu früh gewesen sind,
ja. Also oder? Olympische Spiele ab sofort im März machen,
ja.
Ende Februar, März für Corinne Sutter.
Aber ich glaube, wir haben ja auch, sagen wir, wenn wir über Corinne schnell reden, über Corinne Sutter, wo hat man ja gewusst, dass aufgrund von der Verletzung, dass sie Rückstand hat, dass sie noch nicht da ist. Ich meine, die Körpersprache, die sie gehabt hat, in all diesen Weltcuprennen, die hat nicht irgendein Zeichen gesetzt, ich bin da, ich will, ich kann's. Und das ist der grosse Unterschied jetzt in einem Soldeo. Das ist ja unglaublich.
Wo sie die Abfahrt gewinnt, im Super-G 2-mal aufs Podest fährt.
Ja, aber ich glaube, man hätte gar nicht müssen warten, bis sie im Ziel ist. Jeder und alle, die das Rennen gesehen haben und gesehen haben, wie die Corinne zum Start aus ist, wie die sich wie eine Kugel klein gemacht hat, was sie den ganzen Winter und vielleicht einen Haufen Rennen vorher nie hat können und nie in dem Ausmaß gemacht hat, die hat gewusst, ob passiert. Da passiert jetzt etwas, oder? Da ist in den letzten 14 Tagen etwas passiert. Was genau, das weiss ich natürlich auch nicht. Auf jeden Fall war es eine total andere Corinne Sutter gewesen, in dem Rennen, vor allem in der Abfahrt, als wir sie den ganzen Winter gesehen haben. Die Erklärung ist vielleicht einfach zu bringen. Vielleicht muss man halt einfach, man muss immer wieder zugestehen, man muss wissen, wenn jemand so talentiert ist, über so eine lange Zeit, dann kann man es nicht verlernen. Früher oder später zündet der Motor wieder.
Aber wenn sie jetzt 2 Wochen nach Olympia so wie ein anderer Mensch auftreten, dann ist doch auch irgendetwas, was durch, liegt doch die Erklärung auf der Hand, dass sie sich zu viel Druck hat gemacht hat, vielleicht in Cortina. Dass er ihr dort die Lockerheit gefällt hat.
Es ist ja logisch. Ich meine, es ist ja logisch, dass Olympische Spiele, man kann sagen, was man will. Olympische Spiele sind so Eckpunkte, wo man drauf arbeiten tut. Die ticken natürlich immer im Kopf. Das kannst du nicht, du kannst auch darüber reden und sagen, es ist nicht so wichtig und ich will auf Ende Saison und ich will aufs nächste Jahr. Es ist alles bla, bla. Wenn Olympia vor der Tür steht, dann hofft jeder, dass halt ausgerechnet an dem Tag alles zusammenkommt. Und wenn man den Beweis, dass man zweg ist, dass man in Form ist, vorher in der Rennen nicht bekommen hat, dann wird es schwierig, dort etwas auszupacken, was man eigentlich den ganzen Winter nicht gezeigt hat.
Aber es ist ja auch schwierig, oder? Eigentlich nach missglückten Olympischen Spielen wieder in Schuss kommen, so schnell in Schuss kommen, wie das...
Der sogenannte Druck ist deutlich weg, ja. Oder? Das ist, ja. Der ganze Drum und Dran ist weg, man ist weiter weg, man ist in Andorra drinnen, im grossen Volk ist eigentlich der Winter schon fast ein bisschen vorbei. Es ist ein anderes Klima, es ist anderer Schnee, es ist der Frühling steht vor der Tür. Es sind alles Sachen und jetzt ist der grosse Druck weg. Und sehr wahrscheinlich kann man auch sagen, hey, die anderen haben jetzt geliefert. Jetzt ist das Türchen offen für mich und ich muss die Chance wahrnehmen.
Und jetzt hat sie wieder so viel Selbstvertrauen, dass sie in dem Soldeo nach ihrem Sieg in der Abfahrt 2-mal mit Startnummer 1 im Super-G aufs Podest fährt, wo man immer sagt, im Super-G Startnummer 1, oder? Das ist die Nummer, die du nicht willst. Aber man muss auch sagen, da hast du es vorhin selber gesagt, der Super-G entwickelt sich immer mehr zu einer Farce. Und zwar bei Männlein wie Weiblein.
Also darf ich schnell die Sonnenbrille
nehmen? Ja, darfst du,
ja. Dass ich effektiv stark bin, aber das, glaube ich,
Du siehst besser aus mit Sonnenbrillen als ohne.
Danke,
das möchte ich an dieser Stelle auch noch festhalten.
Nein. Wenn wir gerade kurz zu einer Super, jawohl. Man sagt, Nummer 1 im Super-Ski ist eine schwierige Nummer, man hat noch keine Informationen. Aber hey, Moment. Hand aufs Herz. Hast du gemerkt, ob am zweiten Tag eine Abfahrt ist oder ein Super-Ski?
Ja. Es ist tatsächlich, ja. Es ist eine verkappte Abfahrt gewesen.
Ich habe es nicht gemerkt. Ja. Und ich wollte niemand schmälern. Ich meine, die Rennen musst du zuerst gewinnen und die sind schwer zum Gewinnen und so. Aber, die sogenannten, also die Sprünge sind sicher alle mehr oder weniger gleich gewesen. Die sogenannten Richtungsänderungen, die man im Super-G verlangt. Im Super-G verlangt man ja, du musst vielleicht korrigieren, weil nicht mehr 6% von der Höhendifferenz an Richtungsänderung, vielleicht sind's, ich weiss es nicht ganz genau. Auf jeden Fall eine gewisse Anzahl Richtungsänderungen im Prozent von der Höhendifferenz. Jetzt kommt einfach die Frage, was ist eine Richtungsänderung? Oder wenn ist eine Richtungsänderung eine Richtungsänderung? Mhm. Ist es einfach, wenn man nur ganz kurz Kanten hat müssen, von der rechten Seite auf die linke Seite machen, ist das bereits eine Richtungsänderung? Dann ist es Rückreglement richtig. Oder ist eine Richtungsänderung auch eine Kurve? Eine Kurve geht für mich ein bisschen um eine Ecke. Und das ist ein bisschen etwas, wo, also, da haben nicht alle die gleiche Ansicht, aber meine Ansicht ist eher, der Super-G hat sich zu stark vom Super-G entfernt. Es ist nicht mehr
also
der grosse Riesenslalom. Es ist nicht mehr der grosse Riesenslalom, sondern es ist irgendwie, kontrolliertere Abfahrt, als die Abfahrt schon ist. Also, ich meine, schau, die Rennen in Wengen, in Gröden, in Kitzbühel an. Das sind Abfahrten. Das sind erstens vom Tempo her gesehen. Mhm. Und dann auch vom Risiko her gesehen, was ich habe. Das sind Abfahrten von mir aus gesehen. Mhm. Schade. Die Entwicklung ist schade, weil es blockiert ein bisschen den Weg von diesen sogenannten Technikern, die wir ja früher immer wieder hatten, die ab und zu zu Besuch gewesen sind.
Fredrik Nüberg beispielsweise, der schwedische Riesenslalom-Spezialist, der zwischendurch hat im Super-G reüssiert.
Ja, ganz genau.
Wir müssen eigentlich einen Thomas Tummler, der im Moment nur den Riesenslalom fährt, der müsste wieder können Super-G fahren. Aber er sagt immer, ich kann mich nicht mehr überwinden, oder? Es ist zu viel Speed in.
Ja, das heisst, ich meine, wenn du von Super-G redest und nachher den Tempo von 130 hast, dann wissen wir, dass wir falsch liegen. Mhm. Dann müssen wir, man kann ja zwischendrin schon 130, das ist schon möglich. Wenn es dann nachher wieder um die Ecken herumgeht. Mhm. Es ist ja alles zusammen. Es kommt auch nicht um einen Marco Odermatt entgegen. Und ich finde es ein bisschen schade für ihn, dass er nicht den Super-G hat, wo er wirklich die grosse Differenz rein tun könnte. Und das wäre ein Super-G, wo einfach mehr um die Ecken geht, mehr technische Schwierigkeiten drin sind.
Und eben, der Erfinder hat die Disziplin Super-G, also Super-Giant, getauft, oder? Weil es eben ein schneller Riesenslalom soll sein, oder?
Ja, yeah, ganz genau. Und im Hintergedanken haben wir auch immer wieder gedacht, wir brauchen den Super-G, weil wir zu wenig Abfahrer haben. Also der Super-G wäre ja dann in gewissen Fällen auch oftmals die Möglichkeit, dann halt von einem normalen Super-G gerade auf in die Abfahrt zu gehen. Wenn der Super-G jetzt schon gleich schnell ist und gleich schwierig und gleich gefährlich wird Abfahrt, dann verstehe ich einen Thomas, der sagt, es ist einfach nicht mein Ding, es geht mir schnell. Kommt natürlich dann auch noch ein weiterer Ski, der dazukommt. Der Super-G-Ski ist dann wieder ein anderer Ski mit einer anderen Teilierung, mit einer anderen Länge, wo halt dann einfach die auch musst beheimschen und die auch musst testen und so weiter.
Bevor, dass wir zum Thomas Tummler und der Rennen in Kranzkagoren, im Riesenslalom in Kranzkagoren kommen, lassen uns noch ein bisschen bei den Frauen bleiben. Wir haben gerade gestern die Schlagzeilen im Blick gehabt, dass er, wenn die Holden, ihr Trainer, der Jörg Rothen, Rennchef wird bei Stöckli, der Marc Gysin, tut berben, der Marc Gysin, der aus persönlichen Gründen gekündigt hat. Und jetzt hat mein Kollege Matthias Germann heute die grosse Geschichte gemacht, die grosse Suche nach neuen Trainern, nach neuen Slalomtrainern, aber nicht nur für die Wendy Holdener, sondern auch für Gamirast. Und ich habe mich dann gefragt, jetzt hast du zwei so starke Slalomfahrerinnen. Mhm. Wieso brauchen die zwei Trainer? Wieso längt dort nicht einer? Und die zwei trainieren regelmässig zusammen. Die würden sich doch gegenseitig pushen, oder? Wie das Männer auch machen.
Also zum Letzten, was gesagt hast, stimme ich absolut zu. Das stimmt. Das wäre eigentlich eine ideale Situation, dass sich zwei auch so unterschiedliche Slalomfahrerinnen können pushen. Die eine pusht die andere, wenn es flach ist, und die andere pusht die andere, wenn es ein bisschen steil und ein bisschen eckiger ist. Das wäre eigentlich die absolute perfekte Kombination. Jetzt in einem gewissen Sinn, es gibt ein paar Gründe, warum ich das kann verstehen, dass sie zwei verschiedene Lager sind und zwei verschiedene Trainingsmethoden auf die Beine stellen. Erstens ist die Regionalität. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so ein Camirasch endlich eins heichert nach einem Rennen am nächsten Tag oder übermorgen nicht gerne auf Hochhybrid go Slalom trainieren. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Nur, wenn man den Bonus, den man bekommt, und ich bin nach wie vor die Meinung, dass das beste Training für beide miteinander wäre. Weil an den Weltcuprennen, in den Rennen selber, kannst du nicht auslesen, welchen Kurs du fahren willst. Willst du eher einen, der dreht oder einen, der schnell geht? Das sind halt alle anderen Trainer, die die Kurse setzen und dann musst du dich anpassen können. Du musst dich auch anpassen können. Zwei längen eigentlich noch nicht. Es müssten viel mehr, die Trainingsgemeinschaften müssten von mir aus gesehen grösser sein. Weil sowohl Camirasch und auch Wendy Holdener werden im zweiten Lauf bei Schlägen und bei Löchern müssen fahren. Und wenn du das, ich weiss aber nicht, wie viel die das trainieren. Ich glaube schon. Und ich verstehe auch, dass wenn wir, sagen wir jetzt zum Beispiel, das passiert ja auch während der Saison, dass oft man merkt, wir haben da ein technisches Problem. Ich weiss nicht, in dem Schwung, der stimmt nicht. Dass man dann halt beim nächsten Slalomtrainer sich auf das konzentriert und sagen wir, der Doppellinkschwung oder die Vertikale, die eben nicht so sauber gefahren worden ist, dass man die extrem viel trainieren tut. Das verstehe ich schon. Und das ist halt nicht für beide Fahrerinnen, ja, immer das gleiche Thema. Das kann ich verstehen. Mhm. Aber, zum Schluss, auf der einen Seite verstehe ich es, wenn sie unbedingt ihre eigene Suppe kochen wollen. Wenn sie ihre eigenen Trainings machen, weil sie das Gefühl haben, das brauchen sie. Auf der anderen Seite finde ich es Sünde und Schade, dass man daraus nicht eine Trainingsgemeinschaft kann bilden kann, wo jede von der anderen kann profitieren kann.
Und weißt du, die Regionalität, die du ansprichst, also du kannst ja sagen, einmal trainieren wir im Wallis, das andere Mal trainieren wir im Hochhebig. Also einmal geht Holdener ins Wallis zu der Ast und andere, die nächste Woche machen wir das Umgekehrte. Und sie haben ja nicht ein Speed-Technikprogramm, wie es Marco Odermatt hat. Also sie haben ja mehr Luft dazwischen als Talleranger, als Emma Eicher.
Mhm.
Also finde ich...
Ja, sind wir jetzt ehrlich und es gibt... Beide Varianten als Beispiel. Ich meine, wir haben Lara Gut gehabt, die das demonstriert hat, über Jahre hinweg. Aber wir haben zum Beispiel dann auch wieder irgendwie eine Gruppe, Norweger, wo nicht jeder einen einzelnen eigenen Trainer hat und der eine trainiert oben im Norden und der andere im Süden, oder? Das haben wir dort dann auch nicht.
Ja.
Also wie gesagt, ich würde es nicht müssen entscheiden, wenn sie es so oder so machen. Mhm. Nur zwei, drei. Vor- und Nachteil gesehen.
Ich würde die Entscheidung gerne treffen.
Ja, okay.
Ja, ich habe es eigentlich schon gefällt.
Du würdest es zusammen?
Ganz sicher, ja.
Wir könnten ja dann, so machen, dass wenn die Wendy im Wallis ist, muss sie Französisch reden.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Und wenn Gami da ist, muss sie den Schweizer Dialekt lernen.
Ja, genau.
Das wäre doch möglich.
Perfekt.
Gut.
Ja, du bist einfach ein grosser Denker. Ich muss es immer wieder sagen. Also, wie jetzt das wieder Kopf erzählen oder so aus der Hüfte raus schiessen, oder ist ganz, ganz gross.
Ja.
Weißt du, es kommt noch dazu. Ich meine, zwei Trainer kosten entsprechend Geld, oder? Und ich finde, Swiss-Ski kann das Geld investieren in dem, dass sie noch mehr oder in Nachwuchs investieren, in die Regionalzentrum, beispielsweise in die RLZ.
Ja, wo ja auch professionell geführt werden, professionell müssen geführt werden. Und dank dieser Professionalität, die wir dort unten haben, haben wir jetzt auch, noch schnell einen Sprung machen, haben wir jetzt auch Athleten, die halt im Europacup oder in den kleinen Fieserrennen den Ton angeben können.
Ja, absolut. Reden wir über die Männer. Haben uns in Garmisch ein grandioser Dreifachsieg beschert. Der 17. Schweizer Dreifachsieg.
Ist das
in der 59-jährigen Weltcup-Geschichte, ja, ist das gewesen. Mhm. Marc Odermatt vor dem Alex Simone und dem Stefan Rogentin. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das, was der Marc Odermatt nach seinem 54. Weltcup-Sieg gesagt hat, dass das für dich ein Genugtuung war.
Das wäre?
Er hat gesagt, dass er rückblickend schon müsste sagen, dass das Programm Weltcup Olympia ein bisschen zu vielseitig war und dass er in Bormio ein bisschen die Lust auf das Skifahren verloren hat. Und du hast ja im Vorfeld immer wieder gesagt, Marco, leg vor den Olympischen Spielen im Weltcup eine Pause rein. Darum meine ich, dass das für dich sehr wahrscheinlich eine Genugtuung war.
Also weißt, ich sage das immer wieder, Theorien in diesem Sport werden immer erst nachher geschrieben und sie werden jeden Tag erneuern.
Ja.
Das ist das eine. Ich stehe zu dem, was ich dort gedacht habe. Ich habe ja dort dann auch so ein bisschen gedacht, kann man irgendetwas auslassen, wo jetzt nicht weltbewegend ist. Das ist, sagen wir, der Super-G in Kitzbühel. Oder der Super-G schon in Wengen. Ich meine, es muss uns allen klar sein. Ich meine, der Marco ist nicht ein Athlet und ist auch nicht ein Mensch, der alles für selbstverständlich anschaut. Er nimmt nicht zur Selbstverständlichkeit, dass wenn er am Start ist, dass er das Rennen auch gewinnt. Er weiss zwar, und das finde ich, das sei er ab und zu, und das finde ich gut, dass er jedes Rennen kann gewinnen kann. Weil er die Qualität hat, er hat die physischen und die technischen Fähigkeiten, um jedes Rennen zu gewinnen. Und dass er natürlich, du bist ein Vollblutrennfahrer, du würdest das jeden Tag wieder geniessen können. Und im Januar ist es schwierig, vorauszudenken, wie ist denn meine Lage, Stimmung, wenn ist denn meine Stimmung im Anfangs Februar, wenn die Olympischen Spiele da sind, denn das ist ja irgendwie weiter weg. Dann ist irgendwann noch der Gesamtweltcup, wo ja fast nicht mehr musst rechnen als Marco oder Matt, wo halt gleich eine gewisse Rolle spielt.
Aber es geht vor allem immer um die kleinen Kugeln, oder? Und ich meine, wenn du jetzt sagst, Kitzbühel Super-G weg, Wengen Super-G weg, ich glaube nicht, dass ihm das so viel gebracht hätte, weil anreisen auf Kitzbühel, anreisen auf Wengen muss ja gleich, oder? Wegen der Abfahrt. Er hätte ja vielleicht besser irgendwas, wo durch einen Stadtminder Riesenslalom ausgelassen, wo er sich eine Anreise hätte können sparen. Aber wenn er den Riesenslalom in Stadtming rauslässt, dann setzt er seine Riesenslalomkugeln auf das Spiel und ihm bedeuten nun einmal die kleinen Kugeln gleich viel wie eine Olympiamedaille. Das ist nicht ganz einfach.
Nein, ich weiss schon. Ich habe ja vorher gesagt, wenn du Vollblut Spitzenathlet bist, dann willst du das jeden Tag können zeigen, weil du weisst, du kannst es und ich bringe das durch.
Hättest du jetzt als Aktiver, hättest du denn so mal eine Kugel aufs Spiel gesetzt? Für Olympia oder für wen?
Ich habe nie so viele Kugeln können spielen.
Ja, aber du bist ja auch um Abfahrtskugeln.
Nein, hätte ich nicht. Nein, ganz sicher nicht. Aber ich bin in einer ganz anderen Situation.
Ja, ja.
Nein, selbstverständlich hätte ich keine einzige Abfahrt ausgelassen.
Ja.
Das ist mir schon klar. Aber wenn, ich weiss halt nicht, wir dürfen den Wert von diesen Kugeln nicht unterbewerten. Ich meine, irgendein ist am Abschluss von dieser Karriere werden jede einzelne Kugel zählt dann ein Punkt, oder?
Ja. Und er kann jetzt der Erste sein, der zum dritten Mal hintereinander die vier Kugeln holt. Es hat bis jetzt zweimal gegeben, Hermann Meyer. Er kann jetzt der Erste sein.
Ja.
Ich merke es gerade, ist jetzt ein Rekord, der dir nicht so viel bedeutet.
Ja, das ist klar, aber ich bin nicht einmal so sicher, ob der Marco wirklich so viel an die Gesamtwertungen denkt. Ich glaube, ich nehme an, dass der Marco viel eher an heute und an morgen denkt und an den Moment. Und wenn er jetzt das Gefühl hat, vielleicht ist halt das Programm gleich ein bisschen zu hart und stark gewesen, dann ist das im Hinblick von den Olympischen Spielen, muss man das ein bisschen anschauen, oder? Wenn du den Olympischen Spiel so ein bisschen drüber stellst, über alles zusammen, was den ganzen Winter passieren kann, dann hat man vielleicht vorher der irgendeinem Ort etwas auslassen müssen.
Mhm.
Aber was denn auch? Und noch einmal, im Nachhinein ist das immer möglich. Einfach gerade kurz, wir haben immer wieder gesehen, dass frühere grosse Athleten, vor allem Norweger, haben dann das ziemlich hart durchgezogen,
ja,
oder?
Ja. Trotzdem, ich meine, die Abfahrtsperformance, die er jetzt wieder, und eben, darf man ja nicht vergessen, es waren ja trotz allem sehr, sehr gute Olympische Spiele, die er gemacht hat.
Ja, das ist klar.
Und jetzt die Abfahrtsperformance.
Er ist schon mit 3 Medaillen vor Olympia heimgegangen.
Genau.
Ich meine, und das hat ja auch das Abfahrtsrennen in Garmisch gesagt. Ich meine, es hätte ja dann wenig gefehlt, dass wäre aus diesen Silbermedaillen eben auch eine Goldige hätte können sein. Also, da sind wir nicht weiter weg. Da gehört hier und da auch so ein bisschen das Glück und also das Wettkampfglück dazu.
Zwei Stöckchen Piloten, oder, die dort nach allen von der Regeln Kunst demonstriert, nach allen Regeln von der Kunst dominiert haben auf dieser Kandahar. Oder Matt und Monet.
Mhm.
Die waren eine Sekunde schneller als Rogentin und Kriechmeier und Franzoni, die Execo 40 waren. Der Monet hat ja bei der vorletzten Zwischenzeit noch fast 15 von Vorsprung gehabt. Am Schluss ist er 400 zurück. Wo hat er es verloren? Also, wie hat er es verloren? Was ist deine Antwort? Weil ich hab dort keinen gravierenden Fehler gesehen. Oder ich habe gar keinen Fehler gesehen.
Ja, ich glaube, dort fehlt auch ein Bildausschnitt, oder? Von mir aus gesehen, dort ist ein Schnitt dazwischen. Wenn ich das mir richtig erinnere, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Zwischenteil dort, wo früher eigentlich nur alles gerade vorgefahren ist, ist jetzt relativ schon mit Übergängen, mit Kurven. Und weißt, man muss die Zwischenzeit, da muss man hier ein bisschen genauer anschauen. Es kommt ja genau auf die Linie drauf an, wo du bei der letzten Zwischenzeit reingefahren bist. Bist du die letzte Zwischenzeit ein bisschen ausholen, hast dann schnell zwei, drei Zentel auf dem Dach, bis später, aber du holst, weil du eine bessere Linie hast, holst du die nachher wieder auf, dann bist du wieder dabei. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, er hat sicher nicht im letzten Abschnitt verloren, weil der Teil ist eher sauber gefahren. Gut, es ist sowieso ganz allgemein. Ich meine, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Abfahrt nie gern gehabt. Die ist für mich immer zu wild gewesen und ist auch jetzt zum Zuschauen, bekommt schweissige Hände. Ich meine, die Ski flattern und tätschen und klopfen so stark. Ja. Und du kannst kaum eine ruhige Kurve fahren, ohne dass er nicht die Ski um die Ohren haut. Es ist
das kannst du jetzt Bormio im Dezember kannst ja das auch nicht, oder? Und in Kitzbühel, wenn es so richtig knackig ist, kannst du das auch nicht.
Ja, aber es hat für mich mehr ruhige Teile drin, sowohl in Kitzbühel als auch sogar in Bormio. Aber die Kandahar in Garmisch, das ist ein Monster. Das ist ein richtiges Monster. Es hat nie einen kleinen Sonnenstrahl drin, wenn ich mich richtig mal erinnere. Es ist alles zusammen immer im Schatten. Es ist alles zusammen steinpickelhart gefroren, obwohl es das schönste Wetter und unten im Ziel 15 Grad Wärme ist. Es ist eine grosse Herausforderung.
Einer, der die Kandahar ähnlich wie du auch nicht so gern hatte, nach den Trainings, war der Franjo von Almen. Im Rennen ist er dir aber gleich bis zur vorletzten Zwischenzeit, ist er an 600. dran, schiesst dann einen Monsterbock und wird trotzdem sechs.
Aber wieder einer, den wir ja kennt haben aus der Vergangenheit, wo wir gemeint haben, die können wir jetzt nicht mehr so schnell. Ja, und zwar Heikelböck. Ich kann dir sagen, da darf dann nicht nur ein Schlag mehr kommen, dann stuhlen sie die ab. Und also Hut ab, wie er sich dort zurückgerettet hat aus dieser Situation. Ich würde behaupten, dass Menge und einer hat die dort das Handtuch geworfen und wäre auf der anderen Seite gerade ausgefahren, hat gesagt, das längert, weil da ist eh nichts mehr drin. Und der hat sich noch abgekämpft und ist dann immer noch Sechster geworden. Das ist unglaublich.
Mhm. Und darum kann man auch nicht sagen, dass ihm die Lockerheit gefällt hat, wo er noch bei den Olympischen Spielen hatte, wo er dreimal Gold holt.
Nein. Hä? Nein. Ich glaube, wenn ihm die gewisse Lockerheit oder sagen wir anders, die Bereitschaft zum Kampf, die Bereitschaft für die Abfahrt, die Bereitschaft, das Tempo zu suchen, die Bereitschaft, enge Linien zu fahren, Risiken nicht zu gehen. Wenn er die nicht hätte, dann wird er nicht Sechster. Dann wirst du irgendeinmal 15. oder 20. weil du bist, dann ist er schnell eine Sekunde weg. Aber das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Es ist eine super Leistung für das erste Rennen gerade nach Olympia.
Es ist ja in Garmisch, ich habe dort noch nie so viele Zuschauer gesehen wie zu diesem Wochenende. Also es ist nicht nur die Tribüne voll gewesen, es ist auch der Aussensektor, der Aussenzuschauersektor, der ist so vollgestopft gewesen, dass ich kaum mit der Reporter-Mix-Zone bei ihnen kam, also Zustände, wie man es sonst nur im Berner Oberland, Adelbodenwängen oder in Kitzbühel erlebt. Es hat viele Schweizer gehabt, wahnsinnig viele sind gekommen, wegen unseren beiden Alpine-Popstars, Marco Odermatt und Franjo von Almen. Gerade beim Franjo, oder? Das geht fast zu wie bei einem Take-Dad-Konzert in den 90er Jahren, oder? Die einste Gruppe so dort, das ist eine Kreischerei, wenn der auftaucht. Und, ich meine, das ist ja nicht ganz einfach zu handeln für einen jungen Bursch aus dem Berner Oberland. Er wird gemanagt vom Luca Rösi, Entlebucher. Ich habe das Gefühl, der macht das sehr, sehr gut. Der hat das im Griff. Hast du trotzdem noch meine, du hast ja das selber erlebt. Du bist ja unser erster Alpin-Popstar gewesen in der Schweiz. Gibt's etwas, einen Ratschlag, den du dem Franjo und seinem Manager möchtest geben?
Oder nur ganz schnell zu den Popstars. Die Popstars sind andere gewesen, zu meiner Zeit. Popstars sind Beatles gewesen. Darum habe ich auch dementsprechend die richtigen Haare gehabt, oder? Also, ich habe mich dann überhaupt nie als einer von denen gefühlt.
Aber du bist gleich die Unterantwort auf Ringo Starr gewesen, würde ich jetzt einmal sagen, oder? Also, Lennon und McCartney, oder? Du bist nicht hergekommen, oder? Aber Ringo Starr bist du gewesen, oder?
Ja, okay. Einfach aus dem Nichts und für die grosse Masse ist es ja aus dem Nichts passiert. Mhm. Dreifachen Olympiasieger. Mhm. Das weiss man noch, das weiss er noch gar nicht, was das wirklich bedeutet. Das ist eine wahnsinnige Sache. Aber, dass du das kannst handeln, dass du mit dem Schlag kommst, ist matchentscheidend, wie dein Umfeld ist. Wie ist dein Umfeld, dein unmittelbares Umfeld? Deine Kollegen, der Marco, der Rogentin, der Monet, die Murisee, all die Kollegen, die sind da und für die bist du immer noch genau der gleiche. Die tun dich auch noch immer, die klopfen dir zwar schon auf die Schulter, es ist grandios und so, aber du wirst wegen dem, dort wo es wichtig ist, nicht ein anderer Mensch. Mhm. Und ich nehme schwer an, dass daheim, klar, ist eine riesen Begeisterung und ein riesen Empfang und alles zusammen. Aber er ist wegen dem, er bleibt auch in den Augen von den Einheimischen und von der Familie, bleibt er der gleiche Mensch. Das ist das Entscheidende. Mhm. Wenn dort die Leute fangen auf einen Austicken, dann wird's heikel. Wenn dir alle jeden Tag sagen, du bist der Beste, du bist noch viel besser, dann bekommst du unter Umständen irgendein ein Problem über. Aber das passiert beim Franjo überhaupt nicht.
Gut, und
auch in nächster Zukunft passiert so etwas nicht.
Ja. Und bei dieser starken Konkurrenz, die du hast in dieser Mannschaft, also, da merkst du es ja.
Genau.
Du bekommst ja Quittung sofort im Training, wenn du das Gefühl hast, du seist der Beste.
Ja, im Training bekommst du sie. Ja. Und weißt, klar kann man sagen, ja gut, der ist jetzt noch nicht voll gefahren, aber du gehst dann gleich heim und denkst, ja, hure sich 1,5 Sekunden. Wo kann ich jetzt die denn wirklich, kann ich denn wirklich die 1,5 noch holen? Weißt, das ist ja nicht so, steckt mir nicht so weg. Und auch ein sechster Platz, du fährst ja dann einfach analysieren, klar. Du hast analysiert, ich bin zwar dabei gewesen, aber um das Rennen zu gewinnen, muss ich ja nur eine halbe Sekunde schneller fahren, als nur dabei sein. Mhm.
Wenn du mal zurückkommst auf Garmisch, es ist ja der Super-G hat müssen abgesagt werden. Mhm. Und das wäre ja eine Sensation gewesen, wenn in Garmisch mal das volle Programm hat durchgezogen werden. Also ich bin, glaube schon 14 Mal in meiner Reporterlaufbahn in Garmisch gewesen und habe es noch nie erlebt gehabt, dass alles hat können durchgeführt werden. Die Abfahrt haben wir ja jetzt zum ersten Mal gehabt, seit dem 21. wieder. Letztes Jahr beispielsweise vor der WM hat man müssen absagen. Viele andere Rennen auch komplett absagen in Garmisch. Ich frage mich dann, macht es überhaupt noch Sinn, wenn man Garmisch fix im Speedkalender lässt? Wenn man jedes Jahr mindestens ein Rennen muss absagen. Würde also, man sich dort nicht gescheiter auf Slalom und Riesenslalom konzentrieren?
Also etwas voraus. Wir müssen in Garmisch ein Rennen haben. Ich sage, der Skisport braucht das Rennen.
In Deutschland müssen wir ein Rennen haben wegen dem deutschen grossen Markt, oder?
Ganz klar. Da muss irgendwann nur das Rennen sein. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich gesagt, schauen wir einmal, wo sind denn die deutschen Fahrer und Fahrerinnen? Und dort, wo sie sind, das müssen wir machen.
Ja.
Das wäre ja eigentlich die einfachste Lösung.
Im Moment haben sie deutlich stärkere Riesenslalom-Mannschaft als Abfahrtsmannschaft.
Ja.
Und im Slalom haben sie Rino Strasser, der jederzeit das Rennen gewinnen kann.
Ja, wo sicher nicht mehr ein Olympisches Spiel geht, oder?
Ja, wie er es hätte ja gehabt. Das kann ihm am Arsch lecken, Olympia. Der hat ja gesehen.
Ja, da hätte er sich nicht gehabt, muss ich sagen. Ja. Da haben wir ja schon einiges
genau, diskutiert. Genau, das haben wir diskutiert, ja.
Aber jedem das seine und jeder kann seine Meinung haben.
Ja.
Und aufgrund von dieser Voraussetzung tendiere ich vielleicht auch, dass es vielleicht, ja, weniger problematisch wäre, wenn man dort eine technische Disziplin anbringt, oder? Jetzt, haben wir glaubt, wenn ich das richtig analysiere, haben wir zwar einen möglichen Riesenslalomhang dort hinten, Aber wir haben dann am Gudiberg keinen Riesenslalomhang, das ist vorne bei der Schanze, ja, sondern der Slalom müssen wieder dort sein. Das kannst du rein wirtschaftlich sehen, kannst du nicht für ein Rennen zwei total eigene Zielstadien aufbauen. Mhm. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich kenne den Gudiberg ein bisschen zu wenig. Ich weiss nicht, ob man dort an die 400 Höhenmeter könnte kommen. Mhm. Glaube ich eher nicht, sonst hat man es ja schon länger gemacht.
Ja, für den Riesenslalom,
ja,
oder? Ja. Was heisst im Klartext, wir führen in Garmisch in Zukunft nur noch ein Slalom durch?
Ja, Slalom, vielleicht
Nachtslalom, schöner Nachtslalom.
Vielleicht irgend so etwas, ja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt sagen natürlich die meisten Organisatoren, wir brauchen eine zweite Disziplin, damit wir die anfallenden Späße teilen können und so weiter und so fort. Aber das müssen wir ein bisschen genauer anschauen.
Ich habe nach Garmisch habe ich im österreichischen Fernsehen grosse Diskussion verfolgt, also im Servus TV, Sport und Talk im Hangar 7. Die grosse Krisendebatte an der Ski Österreich. Was machen die Schweizer so viel besser als die Österreicher?
Ja.
Was hättest du gesagt, wenn du dort wärst?
Ich glaube, man muss natürlich zurückblättern, oder? Der Auslöser von der heutigen, sagen wir, grandiosen Schweizer Mannschaft ist die Flattern, die wir in anderen Jahren früher bekommen haben.
Bormio 2005
zum Beispiel, das ist 20 Jahre ja, weg, oder? Und dort hat man schon angefangen, dass man gemerkt hat, wir müssen viel professioneller werden. Und zwar nicht nur zu oberst oben, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern oben runter bis in die Regionalkader und so müssen wir professionell werden. Linear muss das alles zusammen organisiert werden. Und dann, darf das ruhig sagen, ich habe schon zwei, drei Mal gesagt, wir haben auch das Glück gehabt, dass wir die richtigen Leute für das gefunden haben. Also, ich rede jetzt vom Urs Lehmann, wo halt einfach nicht nur der Skispezialist war, sondern auch der Wirtschaftsspezialist, ein gewaltiger Kommunikator ist, Marketingdenken hat, das alles zusammen. Und er hat es nie nur für sich selber behalten, sondern er hat immer wieder die gleichen Seitenwege können engagieren, die ihm geholfen haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist, glaube ich, schon, ich würde es mal eins behaupten, das ist der Hauptgrund. Mhm. Gleichzeitig kommen dann halt in Österreich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber kommen halt da und dort kleine Fehler, die man macht und dann sofort kippt das Ganze in ein Extrem. Mhm. Ich würde aber den Finger aufhaben, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das in 5 Jahren immer noch genau gleich ist. Mhm. Das sind genau solche Momente, wo eine Skination wie Österreich aufrütteln tut und sagt, hey, jetzt müssen wir über die Bücher, müssen wir wirklich Tabula Rasa machen. Wir müssen rausmisten, wir müssen frisch anfangen, wir müssen bis oben runter linear das ganze Training organisieren. Ich weiss nicht, wie gut sie in diesen Regionalverbänden, wie man bei uns sagt, durchorganisiert sind und wie du das kannst, alles zusammen übereinander legen, dass du überall eigentlich das Gleiche machst, überall die gleiche Sprache redest. Mhm.
Ich behaupte, es geht deutlich länger als 5 Jahre, weil bis sie das Material im Weltcup wieder hey, wo du brauchst, um erfolgreich zu sein, geht das mindestens 10 Jahre, behaupte ich.
Mir soll es recht sein.
Wirklich?
Nein, das stimmt eigentlich gar nicht, was ich jetzt gesagt habe.
Wir brauchen doch starke Österreicher, oder?
Wir brauchen dringend 3 Kriechmeier in Form. Mhm. Es ist ja eigentlich unglaublich, dass der Kriechmeier eigentlich die einzige Hoffnung ist.
Mit 34?
Einfach, gut. Warum die anderen nicht stechen? Wo ja jetzt, sagen wir, ab und zu, als letztes Jahr, oder als vorletztes Jahr, immer wieder so ein bisschen reingepusht sind. Da sind immer wieder so 2, 3 gekommen. Mhm. Warum die sich nicht durchsetzen? Weißt du? Da müssen wir schon auch dran sein, dass das kannst beurteilen. Mhm. Du kannst nicht nur einfach Skirennen schauen und meinen, ich weiss jetzt, was da falsch ist. Das geht nicht.
Mhm. Jetzt ist einer von einem Altmeister, österreichischen Altmeister, Christian Meier, der gesagt hat, ja, das Wichtigste ist, dass die allerbesten Trainer, dass die im Nachwuchs arbeiten. Siehst du das auch so? Weil, also er hat quasi gesagt, der Odermatt, der braucht jemanden, der ihm den Kurs setzt. Skifahren hat er selber im Griff. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Oder? Das ist schon ein bisschen übertrieben. Es stimmt ja eigentlich, dass der Fortschritt, die Verbesserung von der Technik oder von allem zusammen von den Athleten auskommt. Du kannst nicht auf dem Reissbrett dir überlegen, wie tue ich mit was für einer Skibreite ist der ideale Lauf, sondern die ideale Fahrt, sondern du musst einen Athlet haben, der total geschlossen kommt und durch das so und so viele Meter gewinnt und dann kommt Zeit und dann sagen alle zusammen, das tun wir jetzt studieren und jetzt tun wir so fahren. Oder das ganze Umsteigen, wo damals so einer Zeit von Stenmark und Töni und so weiter, das sind alles die Athleten, die das gebracht haben. Es ist ja übrigens, also ich vergleiche es noch gern im Fußball, oder? Dass du kannst nicht an einem geniale Stürmer einen Trick zeigen. Du kannst ihm schon zeigen und sagen, der andere macht es so. Aber damit es wieder einen neuen, guten Trick gibt, muss der Stürmer kommen mit dem Gedanken und mit dieser Variante. Und so gesehen ist
aber es... Christian Meier gleich recht. Dann kannst du die besten Trainer
in Nachwuchs nehmen. Nein, der beste Trainer ist eben der, der es checkt. Der, der es checkt, der merkt, wenn er am Marco oder mal zuschaut, wie der fährt, wo eben merkt, was es ist. Weil der Marco kann oder geht ihm vielleicht gar nicht sagen, ich tue einfach ein bisschen früher auslösen oder ich mache dann nur einen halben Schritt und einen halben Kump, damit ich den Radius verkürzen und so weiter. Das muss der Trainer sehen. Und der Trainer muss die Genialität muss herausfinden und muss sagen, und daran müssen wir jetzt weiterarbeiten. Und kann es weitergeben. Nein, etwas ist sicher. Man darf ja nicht meinen, dass Trainer, die nicht auf dem Level sind von einem Weltcup-Trainer, unten etwas erreichen kann. Dort musst du genau die gleich guten Trainer haben, wie du zu oberst oben hast. Mhm. Und das ist dann schlussendlich auch eine finanzielle Sache, oder? Also, du musst die Trainer richtig entlöhnen. Vor einer Zeit haben wir vielleicht die Trainer während 3 Monate im Winter gehabt und im Sommer haben sie nicht gewusst, was machen. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Das geht nicht mehr.
Jetzt haben euch in dieser Diskussionssendung die Österreicher noch mal an ihre grosse Zeit erinnert, die ja noch nicht so wahnsinnig lang her sind. Ich meine, wir haben im 98 den legendären 9-fach-Sieg am Patrick Hofel.
Ja.
Es hat nachher
Super-G.
Ja. Mag mich erinnern, oder, an eine Abfahrt in Lake Louise, wo 9 Österreicher unter den Top 15 waren. Und der Hans Knaus, der in dieser Generation eine wichtige Rolle gespielt hat, hinter einem Hermann Meier, Stefan Eberhard, Fritz Strobel und so weiter, der sagt, uns ist nachher in Österreich die grandiose Zeit auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil 2 Generationen umdrehen quasi erstickt sind, weil Plätze im Weltcup, die sind vergeben gewesen, wenn sich nicht einer verletzt hast, oder?
Ja.
Also du hast viele gehabt mit grossem Potenzial, die im Europa-Cup stecken geblieben.
Mhm.
Vielleicht höchstens einmal eine Chance haben bekommen im Weltcup. Das kann so passieren.
Per heute habe ich jetzt die Angst noch gar nicht. Klar sind wir, wenn ich jetzt, sagen wir das Resultat oder die Rangliste von der Abfahrt anschaue, dort sind wir bestückt mit 10 Fahrern in der Top 30. Das klingt nach wahnsinnig viel. Wir haben aber gleichzeitig die Liga drunter, bereits die Plätze, die besetzt werden, von anderen Fahrern, die halt dann über den Europacup, über diese Quoten hineinkommen.
Ja, aber du kommst ja nur mehr in den Weltcup rauf, oder, wenn du den Fixpass machst. Im Europacup, oder? Ja, genau, oder?
Ja.
Und im Moment haben wir in der Abfahrt haben wir Platz 2 und 3.
Eben, ja.
Pardon, 1 und 2 haben wir, oder? Der Zulauf ist im Moment 4.
Genau.
Also, ein grosser Teil, oder, von denen, die so super performen im Europacup, oder gut performen im Europacup, die können wir nicht rauf.
Moment, die wirklich gut performen, die sind auch vorne in den Resultat. Klar, ab und zu gewinnt auch einer, der jetzt vielleicht noch nicht ganz vorne ist, aus Europa gebrennt. Das ist schon möglich. Aber wir sind ja in den anderen Disziplinen auch gut bestückt. Ich meine, im Super-G sind wir dabei, im Riesenslalom sind wir dabei.
Im Riesenslalom haben wir den Lenz Hechler und der Sandra Zurbrück.
Und im Super-G ist der Lenz auch vorne.
Ja, der Lenz gewinnt sehr wahrscheinlich die Europa-Cup-Gesamtwertung, oder? Der holt sich sich sehr wahrscheinlich, oder der holt sich möglicherweise einen Fixplatz für alle Disziplinen, oder?
Genau, weißt du, es ist dann, man muss dann auch vernünftig bleiben und sagen, hey, Moment, wenn du nicht in der Top 10 bist, von der Schweizer Nationalmannschaft, dann muss man sich fragen, ob man nicht noch gescheiter ein Jahr, zwei in dieser zweiten Liga bleibt. Die zweite Liga, also der Europacup. Und ich hole mir dort den Fixplatz. Wenn ich dann schon so gut bin, dann hole ich dann die Fixplätze. Und ich meine, zusammengezählt haben wir, ich weiß auch nicht, ich würde jetzt sagen, bei den Männern allein, auf das nächste Jahr, über alle Disziplinen werden wir 5-6 Fixplätze haben.
Ja. Aber weißt du, du hast ja im Europacup, gerade in den Speed-Disziplinen, hast sehr flache Autobahnen, oder?
Ja, ja.
Einer.
Kein Vergleich mit, ja, ist etwas anderes.
Oder einer, der technisch guter Speedfahrer ist, oder? Ja. Tut sich wahnsinnig schwierig, oder? Dort einen Fixplatz zu holen. Und wäre vielleicht, oder im Weltcup, würde vielleicht eine gute Rolle spielen. Aber er kommt gar nicht darauf, weil die Plätze eben mehr oder weniger vergessen. Das ist ein bisschen das, was ich meine.
Ja, ja. Aber der kann sich ja dann im Europacup auch über einen Super-G qualifizieren oder eben sogar im Riesenslalom. Weil das sind eher nur die Typen, die eben Riesenslalom auch gut fahren. Lenz Heichner zum Beispiel, oder? Hervorragender Riesenslalomfahrer, aber der kann auch einen Abfahrt gewinnen. Der ist auch in der Abfahrt gut. Das ist ja noch nicht geschrieben oder noch nicht in Stein gemeißelt, wo der schlussendlich wird landen. Überhaupt nicht. Der kann überall landen.
Auf jeden Fall hat Walter Reusser, der CEO Sport von Swissski und der Cheftrainer Tom Stauffer, Mannen-Cheftrainer, haben das Problem erkannt und wollen im einen oder anderen C-, sogar B-Kader-Athlet nahelegen, dass sie zu den Skigrossen gehen. Kannst du das nachvollziehen?
Dass sie so denken, ja. Dass sie so denken, ja. Aber jetzt musst du dir vorstellen, da ist ein junger, ambitionierter Alpinfahrer, der hat seine Kollegen, der hat seine Training über Jahre lang. Seit er 12 ist er dort gefahren, um die Stangen um und alles zusammen, hat die Techniken vom Slalom und vom Riesenslalom und alles zusammen und kämpft sich auf. Und jetzt bist du endlich in dieser B-Mannschaft. Und jetzt kommt der Direktor vom Schweizer Skiverband und schlägt dir auf die Schulter und sagt, du, das ist alles gut und recht, aber weißt du was? Nicht zu den Snowboardern, aber...
Nicht zu den Skigrossern.
Wo ich übrigens eine faszinierende Disziplin finde. Nicht unbedingt so, wie es in Olympia war.
Ich verstehe
ja eigentlich nichts von dem. Aber ich habe schon gewaltige, unglaubliche Cross gesehen.
Also beispielsweise im Weltcup in Innichen. Ja. Sensationell.
Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass sie ausgerechnet bei Olympia sagen, hey, Moment, Säuferli dran gehen, wir wollen nicht die grossen Unfall haben, weil es ist über die grossen Kicker schon verdammt gefährlich, oder? Das muss man, aber jetzt zurückgehen. Ich weiss nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, wenn das ein Athlet selber checkt, dann bin ich einverstanden. Aber an einem Athleten nahelegen, weißt du was, da sind zu viele oben, du kommst da eh nicht durch, geh du zu den Skicrosser. Hast du das Gefühl, dass er mit einem grossen Selbstvertrauen zu den Skicrosser geht?
Ja, und zwar, wenn man endlich, da haben wir ja auch schon drüber diskutiert, wenn man den Skicrosser unter das Dach von den Alpinen holt, oder, dann ist das eine richtig gute Alternative. Und du kannst Olympiasieger werden. Also du hast, nehmen wir jetzt beispielsweise, ich sage jetzt einen Namen, Fabian Spring. Ein Schangnauer Speed-Spezialist aus dem Schangnau. Ziemlicher Apparat. Der kommt im Europacup, fährt er ordentlich, aber es längt einfach nicht ganz für die Spitze. Jetzt ist doch das eine super Alternative für den, zu dem Skigross, wo er in 4 Jahren kann, wo das Niveau nicht ganz noch so hoch ist wie jetzt, und in 4 Jahren kann eine Olympiamedaille gewinnen.
Ja.
Das ist doch der grössere Anreiz, oder? Weder, dass du im Europacup versuchst oder einfach nicht über den Europacup rauskommst.
Ja, aber dann heisst das mit anderen Worten, dann geht einer zu ihm und sagt, los, du versuchst du und du kommst gar nicht weiter. Also musst du ihm eigentlich bereit sagen, du bist es nicht. Hm. Und der Weg, finde ich, würde ich jetzt mal einig, also meine, wenn das mich selber würde betreffen, ich wär kaputt.
Ja.
Und ich bin sicher, das würden die Jungen jetzt nicht wirklich verdauen, weil ihr Ziel ist nicht Wir dürfen eines nicht vergessen. All die, die draussen kämpfen, an diesen Regionalrennen, in diesen Regionalkader, die sich Schritt für Schritt, Punkt für Punkt aufschaffen tun, das ist schon ein Träumchen irgendwo an einem Ort, dass man eigentlich zu den ganz Guten gehört. Aber man macht ja das nicht nur, weil man irgendeines Tages eine Medaille daheim hat, sondern man macht es, weil das dein Sport ist, weil das deine Passion ist, das Skifahren, das Skirennenfahren. Wochenende für Wochenende sich stellen dieser Zeit und diesen Gegner und sich verbessern.
Kannst du im Skigross so, Bernhard?
Ja, aber.
Ist nicht so weit weg.
Nein, es ist nicht. Es ist sogar, wenn es richtig schwer ist, ist sogar, sagen wir, was sprungtechnisch anbelangt, sogar noch schwieriger als der Weltcup selber. Aber es ist eine andere Familie. Es ist einfach eine andere Familie. Wenn das einer selber checkt und wenn das einer mit sich kommt, dann unterstütze ich den sofort. Sage, jawohl, das ist gut, das ist reif, was du dir da überlegt hast. Und ich glaube an dich. Aber ich würde das nie übers Herz bringen, einem zu sagen, weißt du was, hör du auf mit diesen Slalomstangen und mit diesen Riesenslalomstangen, geh du zu den Crosser. Das bräuchte dich nicht übers Herz.
Gut. Du bist ja nicht der Walter Äusser und auch nicht der Tom Stauffer. Ich bin mir sicher, die bringen es übers Herz.
Ich verstehe aber noch, dass sie sich solche Sachen überlegen. Nur, der Weg, wie ich sage es meinem Kind, oder? Also, das ist.
Zum Abschluss, die deutsche Qualitätszeitung, die Süddeutsche, hat eine Geschichte gemacht über das Verhältnis vom jetzigen Vizepräsidenten Johann Elias zu dem Sexualverbrecher im Jeffrey Epstein. Es hat sich herausgestellt, dass der Elias in diesen Epstein-Files, dass der vorkommt. Also sie haben ihm können belegen, oder, dass er Kontakt hatte zum Epstein, obwohl dass der Epstein immer gesagt hat, er hätte keinen Kontakt, er hätte nie Kontakt gehabt zu dem Epstein. Könnte ihm das zum Verhängnis werden als Vizepräsident?
Du weißt, was ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich kann dir nicht erklären, was Epstein ist. Ich kann dir wirklich, es interessiert mich schlussendlich auch nicht. Und wenn ich immer wieder einen grossen Titel sehe, habe ich den Namen ein paar Mal gesehen, aber ich finde, das ist so ein tiefer Fall für alle zusammen, die sich da eingemischt haben. Das ist das eine. Aber, das geht ja jetzt genau in die Richtung, wenn nur irgendeinen auf dieser Welt, der einen Namen hat, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, mit wem auch immer, ob das der Herr oder Frau oder wer auch immer war, Epstein zu Mittag gegessen hat, also dann ist er schon
Prinz Andrew, oder, wo ja jetzt,
dann ist er in diesen Fällen, bevor man überhaupt weiss, was überhaupt möglich ist und was nicht möglich ist. Also
es heisst ja nicht...
Und zu deiner Frage, ich glaube nicht, dass so etwas entscheidet, ob und wer Vizepräsident wird und wer nicht. Das glaube ich nicht.
Zumal
es sind andere Sachen, entscheidend.
Zumal es ja immer noch nicht heisst, dass wenn du mit dem Epstein Kontakt hast, dass du selber ein Verbrechen begangen hast.
Ja, das ist das, was ich eigentlich auch meine. Aber ich kann es nicht beurteilen, muss ganz ehrlich sein. Ich kann es nicht beurteilen.
Ja. Ich schlage dir vor, gehst jetzt einmal nach dem Podcast... Epstein googeln und dann lese ich dich ein bisschen ein.
Nein, das mache ich nicht. Das ist mir
die, ist mir in meiner heilen Welt.
Das ist mir meine Zeit viel zu wichtig. Das mache ich nicht.
Gut. Wir gehen auf Kranz Kagora mit den Männern. Bei den Frauen sind wir im Val di Fassa. Was erwartest du von diesem Wochenende? Kranz Kagora, klassischer Weltcup-Hang bei den Technikern. Val di Fassa sind
wir jetzt noch nicht. Ich erwarte mir Bestätigung von dem, wo wir sind. Wir haben einen Olympiasieger im Slalom am Start, wo
noch kein Weltcuprennen gewonnen hat im Slalom mit dem Winter, oder?
Genau, aber Kranz Kagora der ideale Hang ist für ihn. Würde ich sagen, idealer als eigentlich das Bormio. Und dann, so wie ich jetzt den Odi spüre, der zeigt denen, wo der Bartli den Most holt. Da sind wir sicher.
Also du gehst, es ist klar, oder? Er kann auch die Riesenslalomkugel kann er zumachen.
Genau.
An diesem Wochenende.
Genau.
Kranz Kagora, wo er ja schon diverse Rennen gewonnen hat.
Ja, ist auch der Hang für Marco wie gemacht.
Gut, dann freuen wir uns auf die Rennen. schaust du es hier im Wachthaus oder wo verfolgst du den Ski-Weltcup?
Ich probiere nichts zu hören den ganzen Tag. Also wenn das Rennen unter Tag ist, probiere ich nichts zu hören und gehe dann irgendwie nach dem Skifahren heim und stelle den Fernseher und schaue das Rennen, wie wenn ich noch nichts wüsste. Also ich ziehe alle Rennen eigentlich rein. Und die ganz guten schaue ich 2- und 3-mal.
Ja, er kommt! Das musst du servieren.
Ja, gut.
Also zuerst...
Kochen ist.
Zuerst ist ich servieren und nachher Ach, abwaschen.
Ja, genau.
Gut, danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir vielmals, dass du uns den wunderbaren Platz wieder einmal empfohlen hast, uns Platz gemacht hast an diesem Platz, dass wir den Podcast
durchziehen können. Übrigens, der Winter geht noch lang, wenn man da raus schaut, oder? Der ist noch nicht gerade vorbei.
Würde ich sagen, wie hoch sind wir hier?
Wir sind da auf 2293 Meter.
Gut, also dann fahren wir bis Mitte April.
Fahren bis Mitte April, ja.
Gut. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr wollt Ski fahren, ich empfehle euch.
Oh, da muss ich schon sagen, am 5. April ist das grösste Skirennen in Andermatt, das ist der Wachthaus-Göpp. Das ist ein Familienskirennen am 5. am Sonntag.
Wachthaus-Göpp, was ist das?
Das ist ein Riesenslalom. Super-Ski. Das ist dann ein super Riesenslalom, ja, genau.
Gut. Ja. Also, ich versuche jetzt nochmal eine Abmoderation zu machen, wo mir der Bernhard Russi nicht reinredet. Ich sage es nochmal, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, kommt hierher, kann Ski fahren und schaut am Wochenende die Skirennen in Kranjska-Gora in Slowenien, und Frauen in Val di Fassa. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Zeit bis dann. Ade miteinander.